SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Unionskanzlerkandidat Laschet warnt in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag eindringlich vor einem möglichen Linksbündnis auf Bundesebene. In den USA wird an die Terroranschläge in New York und Washington vor 20 Jahren erinnert. Und die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitären Katastrophe für Binnenflüchtlinge in Afghanistan. 6 Minuten Applaus und Jubel, noch bevor der Mann ein Wort gesagt hat. Die CSU-Delegierten beim Parteitag waren großzügig mit ihren Vorschusslorbeeren für Armin Laschet, ihren Kanzlerkandidaten, als der in Nürnberg auf die Bühne kam. Man könnte natürlich auch sagen, sie haben sich und ihm Mut zugeklatscht angesichts von Umfragewerten um die 22% für die Union. CSU-Chef Söder sagte jedenfalls:
Lieber Armin, ich weiß nicht, ob du überall so euphorisch begrüßt wirst. Bei uns wirst du es, und damit zeigen wir, wir wollen morgen in 2 Wochen gemeinsam erfolgreich sein, und wir wollen, dass du Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wirst. Herzlichen Dank, dass du da bist. Die Bühne gehört dir. Alles, alles Gute. Viel Erfolg für unseren Armin Laschet. Danke.
Gut 45 Minuten hat Laschet dann in Nürnberg gesprochen, und anfangs wirkte er sichtlich aufgeregt, räusperte sich immer wieder nervös. Kein Wunder, die Erwartungen, die waren hoch. Es sollte die Rede werden, die die Stimmung im Land noch einmal dreht. Stanislaus Kossakowski fasst Laschets Rede beim CSU-Parteitag in Nürnberg zusammen.
Armin Laschet zeigt sich vor den CSU-Delegierten kämpferisch. Das erste große Thema seiner Rede ist die Sicherheitspolitik. Er verteidigt den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Von dort könne heute kein Terrorismus mehr geplant werden. Dafür seien die Bundeswehrsoldaten zu würdigen.
Wir dürfen nicht weiter so mit denen umgehen, die uns schützen sollen. Und deshalb Olaf Scholz, SPD und Grüne in der Bundesregierung führen zu weniger Sicherheit in Deutschland. Und das dürfen wir nicht akzeptieren.
SPD und Grünen wirft Laschet vor, die beiden Parteien stünden für weniger Sicherheit in Deutschland. In der Finanzpolitik verurteilt Laschet die Offenheit von SPD und Grünen für Steuererhöhungen. Dass Finanzminister Olaf Scholz seine Arbeit ordentlich gemacht habe, liege daran, dass Kanzlerin Merkel gut auf ihn aufgepasst habe, merkt Laschet an und bekommt Applaus. Immer wieder streichelt Laschet mit Zitaten der CSU-Größe Franz Josef Strauß die Seele der Schwesterpartei. Etwa mit dem Satz: Irren ist menschlich, immer irren ist sozialdemokratisch. Ansonsten geht der Kanzlerkandidat der Union scharf ins Gericht mit der AfD und der Linkspartei, die er beide als Gefahr für Deutschland identifiziert. Der FDP hält Laschet vor, zu unklar zu sein, mit wem sie nach der Bundestagswahl koalieren wolle. Stanislaus Kossakowski, Nürnberg.
Der 11. September 2001 ist einer der Tage, bei denen man sich noch genau erinnert, wann und wo man zum ersten Mal die Meldungen gehört oder die Bilder gesehen hat. Die Bilder, auf denen sich Flugzeuge in Hochhäuser bohren und diese schließlich einstürzen. Es ist heute auf den Tag genau 20 Jahre her, dass islamistische Terroristen mit Passagierflugzeugen als Waffen fast 3000 Menschen töteten in New York, Washington und auf einem Feld in Pennsylvania. Bei Gedenkfeiern an den Anschlagsorten wird heute an die Opfer erinnert. US-Präsident Biden will jeden dieser Orte heute besuchen. In einer Videoansprache sagte er, an den Tagen nach dem 11. September habe man überall Heldentum gesehen.
The days that followed September 11, 2001, we saw heroism everywhere, in places expected and unexpected. We also saw something all too rare, a true sense of national unity.
Außerdem habe man nach dem 11. September ein echtes Gefühl der nationalen Einheit erlebt. Das brauche man heute wieder, sagte Biden. Aber nach dem 11. September gab es nicht nur Heldentum und Einheit. Es gab auch viele Fehlentscheidungen, findet unser USA-Korrespondent Thorsten Teichmann. Hier sein Kommentar.
Es fühlt sich immer an, als bliebe die Zeit stehen, wenn die Namen der Opfer in New York verlesen werden. Wenn in der US-Hauptstadt Washington und in Shanksville, Pennsylvania, Menschen zum Gedenken zusammenkommen. Die Erinnerung an die Terroranschläge, an den Schock, die Gewalt und die Traumata ist in diesem Moment eine nationale Aufgabe. Privat vergeht für Hinterbliebene der fast 3000 Todesopfer und die Überlebenden der Angriffe kein Tag, an dem sie nicht an den 11. September denken. Aus Respekt ihnen gegenüber hält das ganze Land inne, so wie Menschen überall auf der Welt. Aus Respekt Ihnen gegenüber müssen wir 20 Jahre danach aber auch einräumen, dass wir die falschen Schlüsse aus den Angriffen gezogen haben. Die Rückkehr der Taliban in Afghanistan erscheint wie ein Spiegel, in dem wir uns selbst nicht mehr erkennen und fragen, wie konnte das passieren? Und es heißt wir, weil die USA nicht allein davon betroffen sind, auch wenn Europa immer wieder gern so tut. Einer internationalen Koalition dienten die Terroranschläge vom 11. September in der Folge als Rechtfertigung für Kriege. Der erklärte Krieg gegen den Terror zusammen mit dem Einmarsch in Afghanistan. Die Anschläge von Al-Qaida rechtfertigten in den USA später den Überfall auf Irak mit der Begründung, Diktator Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen. Der Westen als Gewinner des Kalten Krieges erlag einer Art Hybris. Ziel war es nicht länger nur, die Drahtzieher der Attentate zur Verantwortung zu ziehen, sondern die Welt entsprechend den eigenen Interessen zu formen, getarnt mit dem Versprechen auf Demokratie und Menschenrechte weltweit. Im Inneren diente die Angst vor weiteren Anschlägen islamistischer Terroristen dagegen als Rechtfertigung, genau diese Demokratie einzuschränken, zu überwachen, auszugrenzen, zuletzt in Washington mit einem Einreisestopp für Menschen aus einigen mehrheitlich muslimischen Ländern. Xenophobie und übertriebener Nationalismus haben für Amerikaner muslimischen Glaubens das Leben unsicherer gemacht. Eine ganze Bevölkerungsgruppe wurde dämonisiert, weltweit. Dabei wird seit 20 Jahren immer wieder gesagt, Terroranschläge seien ein Angriff auf unsere Freiheit, auf unsere Werte. Wer nicht auf unserer Seite steht, ist gegen uns, verkündete US-Präsident George W. Bush 2001. Doch mit dem Krieg gegen den Terror haben wir letztendlich Freiheit, Werte und Vertrauen selbst beschädigt. Die Kriege waren vor allem ein Billionengeschäft für Sicherheitsdienste und Rüstungsindustrie. Mit den Folterungen von Abu Ghraib und dem Gefangenenlager Guantanamo haben die USA und der Westen zudem politischen Kontrahenten wie Russland und China eine Vorlage geliefert, um westliche Werte generell in Frage zu stellen. Politiker logen, um ihren Kurs nicht korrigieren zu müssen. Vertrauen ging verloren. In den USA brachen Gräben auf. Ein Zustand, der mittlerweile Menschen umbringt. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie versagt das Land, weil sich die Bevölkerung nicht mehr einigen kann, was richtig ist und was falsch. US-Präsident Biden behauptete nach der Rückkehr der Taliban, die afghanische Regierung und die afghanischen Sicherheitskräfte seien schuld für den schnellen Machtwechsel in Kabul. Auch das war eine Lüge, denn wir haben dazu beigetragen. Die vergangenen 20 Jahre haben gezeigt, dass sich Fanatismus eben nicht mit militärischer Überlegenheit und Drohnenschlägen bekämpfen lässt. Es wäre aus Respekt gegenüber den Opfern an der Zeit, das einzugestehen.
Washington-Korrespondent Thorsten Teichmann kommentierte. Und er hat es gerade angesprochen. Eine der Folgen des 11. September 2001 war der Krieg in Afghanistan, wo die Taliban die Drahtzieher der Anschläge beherbergt hatten. Der überstürzte Abzug der USA und ihrer Verbündeten vor wenigen Wochen hat dazu geführt, dass dort jetzt wieder die radikal-islamischen Taliban an der Macht sind und dass viele Afghaninnen und Afghanen deshalb nur noch weg wollen. Über die Lage an der afghanischen Grenze berichtet unser Korrespondent Bernd Muschborowska.
Afghanische Flüchtlinge in einem Lager auf der pakistanischen Seite der Grenze. Immer wieder schaffen es ganze Gruppen und Familien, das Land auf dem Landweg zu verlassen, obwohl es auf der Straße von der südafghanischen Stadt Kandahar nach Pakistan gefährlich ist. Und längst nicht jeder wird durchgelassen. Ihr Sohn sei noch drüben, klagte eine afghanische Frau in Chaman gleich hinter der pakistanischen Grenze einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Dabei brauche sie seine Unterstützung, denn sie habe kein Geld und bekomme keine Hilfe. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen gibt es aber noch keine großen Flüchtlingsströme in die Nachbarländer. Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, UNHCR, Filippo Grandi, bei einer Pressekonferenz in der Türkei.
We have not seen at this point large movements of Afghan people towards.
Was wir aber feststellen, sind immer mehr Flüchtlinge im eigenen Land. Mindestens 3,5 Millionen Menschen sind innerhalb Afghanistans auf der Flucht, davon etwa 1,5 Million, die in jüngster Zeit hinzugekommen sind. Wir sind sehr besorgt, dass die grundlegende Versorgung, das Gesundheitswesen, der Bildungsbereich zusammenbrechen könnte. Denn dann bekommen wir eine massive humanitäre Krise und noch viel mehr Flüchtlinge.
Collapse. Then we have a massive humanitarian crisis on our hands and most likely massive displacement as well.
Gerade in den Flüchtlingslagern in Afghanistan sei die Versorgungslage dramatisch, klagte die Direktorin des UN-Welternährungsprogramms WFP, Anthea Webb. 9 von 10 Afghanen hätten nicht mehr genug zu essen.
What we have found is that the number of families resorting to extreme coping mechanisms.
Die Zahl der Familien, die zu extremen Maßnahmen greifen müssen, um zu überleben, hat sich verdoppelt. Dazu gehört, dass ganze Mahlzeiten ausfallen müssen oder nur die Kinder etwas zu essen bekommen und die Erwachsenen verzichten oder dass nur noch sehr kleine Portionen gegessen werden, damit die geringen Vorräte möglichst lange halten. In 3 von 4 Familien müssen solche Maßnahmen angewandt werden. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen droht dem Land am Hindukusch in den nächsten Monaten eine weit verbreitete Armut. Fast die gesamte Bevölkerung werde davon betroffen sein, hieß es. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch Afghanistans. Um das zu verhindern, sei auch ein Dialog mit den Taliban nötig, so Guterres bei einer Pressekonferenz in New York.
We are permanently engaging with the Taliban and we believe that the dialogue with the Taliban is absolutely essential.
Wir sind in ständigem Kontakt mit den Taliban und ich glaube, dieser Dialog ist dringend notwendig im Moment. Das bedeutet nicht eine Anerkennung des Islamischen Emirats, aber wir müssen alles tun, damit die Wirtschaft des Landes nicht vollends zusammenbricht. Im Moment können sogar die UN-Institutionen in Afghanistan ihre Leute nicht mehr bezahlen. So eine instabile Situation ist geradezu ein Geschenk für alle Terrorgruppen, die dort noch aktiv sind.
And the excellent gift for terrorist groups still operating there.
Am Montag findet in Genf eine UN-Geberkonferenz für Afghanistan statt, zu der auch Bundesaußenminister Heiko Maas erwartet wird. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen brauchen dringend Geld, mehr als 600 Millionen US-Dollar allein für die kommenden 4 Monate.